hören, in anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo zusammen, es geht weiter. Podcast, in anderen Worten, ein spezielles Format, immer mal wieder als kurze Erklärung zum Thema gesunde Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement, aber eben in anderen Worten, also mit interessanten Gesprächspartnern und mit eigenen Meinungen. Wir verteilen keine Werbebotschaften, sondern wir wollen Erkenntnisse und Wissen teilen und das wollen wir gemeinsam im Gespräch rausfinden. Und heute freue ich mich unglaublich, also wirklich einen sensationellen Gast zu haben. Sabine Kluge ist mir remote zugeschaltet und ich sehe ihr Bild. Es sieht wunderbar aus, Sabine. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sabine, du gehörst seit vielen Jahren sicherlich zu den Top-Führungskräften, Trainern, Führungskräften, Entwicklerinnen in Deutschland. Dein letztes Mandat war auch dann genau so gestaltet. Du hast die Top-Führungskräfte eines der größten Konzerne Deutschlands entwickelt und beraten, nämlich die der Deutschen Bahn AG. Und was ich so wichtig und so schön finde, dass wir uns darüber unterhalten können, du streckst deine Finger nicht nur isoliert in die Säule Führung hinaus, sondern du beschäftigst dich auch viel mit anderen Einflüssen. Und wir hatten gerade von einem gemeinsamen Bekannten gesprochen, Marc Wagner von der Fiducia GAD, einer der HR-Top-Influencer gerade wieder, dazu gewählt worden. Auch mit ihm hast du viel Austausch, dann geht es um Transformation, Agilität etc., und bringst damit eine tolle Basis eigentlich rein. Und was damit jetzt gesunde Arbeit zu tun hat und Gesundheit zu tun hat, das wird so unser beider Aufgabe sein, das im nächsten Teil der Gespräche hier miteinander rauszufinden und vielleicht auch so ein bisschen was mitzunehmen für sich selber, aber hoffentlich auch für alle, die hier zuhören. Also ich freue mich unglaublich, dass du bei mir bist und dass wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, zuzuhören. Es lohnt sich auch zuzuhören, für alle, die jetzt gerade schon zuhören. Vielleicht noch eins, und das ist wichtig, Wissen darf man ja nicht nur für sich selber erschaffen, sondern man soll es auch möglichst teilen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten zu, ein Podcast ist einer, aber sicherlich noch eine der validesten Möglichkeiten, Wissen zu verteilen, ist Bücher zu schreiben. Und du hast gerade ein neues Buch geschrieben, nämlich Graswurzelinitiativen im Unternehmen. Und ich muss sagen, ich war immer der Meinung, als einfacher Sportwissenschaftler habe ich trotzdem schon ein bisschen BWL mitbekommen, aber Graswurzelinitiative war mir ein bisschen fremd. Ich habe nachgeguckt, eine Graswurzelinitiative meint in deinem Fall, so wie du es geschrieben hast, glaube ich, dass aus der Population des Unternehmens eigenständig der Wandel initiiert wird, neue Projekte, Ideen, Entwicklungen entstehen und zwar, und das ist das Wichtige, ohne Auftrag der Führungskräfte, also aus einer intrinsischen Motivation heraus. Würdest du uns ein bisschen was vielleicht noch zu dir ergänzend sagen, aber auch zu dem neuen Buch, das du mit deinem Mann zusammen, Alexander Kluge, geschrieben hast. Ihr beide bildet die Formation Kluge und Konsorten, erfolgreiches, darf man sagen, Beratungsinstitut, Beratungsagentur im Thema Führung.
Ganz genau. Ja, eigentlich passt meine Biografie ganz prima zu dem Thema Graswurzelinitiativen. Bastian, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue ich mich auch sehr, vor allen Dingen, weil wir diesen Fokus nachher mit dem Thema Gesundheitsmanagement auch nochmal mit, also diese Kurve auch nochmal nehmen. Und ich glaube, das bringt uns nochmal zu ganz anderen Aspekten als das, was sonst im Standard meine Arbeit ist. Ich selber bin ja ein Konzerngewächs. Das heißt, bevor ich bei der DB war und auch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich viele, viele Jahre auch in einem traditionellen Technologiekonzern. Ich komme eigentlich aus der strategischen Planung und bin irgendwann gemorpht zu einer Personal- und auch Führungskräfteentwicklerin. Habe bei Siemens weltweit Programme entwickelt und ausgerollt oder dabei unterstützt Menschen bei der Veränderung oder auf Veränderung Lust zu machen. Und das führt uns eigentlich schon mitten rein in das Thema Graswurzelinitiativen. Seit ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, versuchen Unternehmen mit wachsender Verzweiflung, nämlich mit dem wachsenden wirtschaftlichen und wettbewerblichen Druck, erfolgreich zu sein. Und das impliziert eigentlich, dass Führungskräfte ihre Teams einladen wollen, sollen und müssen, sich kontinuierlich mit dem Wandel zu beschäftigen und auch Teil des Wandels zu werden. Nun ist es wahnsinnig schwer. Aus alten Change-Management-Büchern lernen wir, es muss eine persönliche Einsicht da sein, warum ich mich ändern soll, warum ich wandeln soll. Und das ist wahnsinnig schwer für Mitarbeiter, weil die meisten Wandel in Organisationen gehen ja eigentlich nur hin zu mehr Produktivität, mehr Effektivität, mehr Effizienz. Vielleicht nachher auch nochmal ein Thema mit Blick auf Gesundheit. Und da ist relativ wenig logische Einsicht erstmal bei Mitarbeitern zu erzeugen. Und gleichzeitig wünschen wir uns, dass da Bewegung irgendwie passiert. Und jetzt gibt es ein Phänomen der letzten Jahre, das hat mich so ein bisschen wie ein Donnerschlag auch irgendwie getroffen, als ich noch bei Siemens war, nämlich dass sich mutige Kollegen eigentlich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir wollen dieses Unternehmen gestalten. Na, frühere Generationen haben gesagt, ich docke hier an, hier gibt es eine Hausordnung. In dieser Hausordnung steht, was mein Job ist, was ich tun darf und was ich lassen darf. Und es ist sicher ein Phänomen unserer Zeit, dass Mitarbeiter plötzlich sagen, Moment, es gibt zwar eine Hausordnung, aber sozusagen der Staat sind wir, das Unternehmen sind wir. Und wenn wir eigentlich glauben, dass hier irgendwas anders laufen müsste, dann können wir es auch in die Hand nehmen. Und das vielleicht noch als letzter Gedanke und Satz vorneweg. Und die sozialen, internen sozialen Medien, die wir mittlerweile an ganz vielen Unternehmen haben, die vielleicht mal mit einem ganz anderen Zweck eigentlich geschaffen wurden, nämlich die sollen Wissen tauschen, die sollen kreativ sein, die sollen produktiv sein. Diese Medien helfen plötzlich Leuten, sich auch in ihren eigenen Ideen zu vernetzen und relativ weit zu kommen in Unternehmen auch. Und das ist natürlich ein faszinierendes Phänomen. Und das, wir haben es überall. Ja?
Ja. Also das ist, sorry, das, da bin ich dir jetzt ins Wort gefallen, soll man ja gar nicht in einem Podcast, aber zeigt vielleicht auch schon, also mit was für einem enormen Erfahrungsschatz du unterwegs bist. Sehr spannend, ist nämlich ein Phänomen, das wir auch im Gesundheitsmanagement durchaus nicht nur beobachten, sondern auch ganz gezielt nutzen. Die große Frage bei gesunder Arbeit stellt sich nämlich immer, wie erreiche ich eigentlich die relevanten Zielgruppen? Also wie kriege ich denn den Mitarbeiter, dem das Thema Gesundheit vielleicht etwas ferner liegt, als anderen, die das schon aus einer rein intrinsischen Motivation heraus von sich aus in ihren Arbeitsalltag und in ihr privates Leben eingegliedert haben. Und wir haben eine Erfahrung gemacht, dass diese sozialen Medien, egal ob intern oder extern, dann besonders gut funktionieren, wenn sie EDA-Medien sind. Also sozusagen, da bin ich schon, ich muss nicht mehr in eine neue Plattform migrieren oder sonst irgendwas. Und dann geht das auch plötzlich ganz schnell los. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass dann ganz schnell so dieses Häkchen des Datenschutz, darf ich das? Und wie zurückverfolgbar ist das eigentlich gekommen wird? Und dann sind wir ja ganz schnell beim Thema Kultur und auch Führung, denn Führungskräfte sind für mich sozusagen die Sendemasten der Unternehmenskultur, ja, wenn man so will. Und da kommt genau die Thematik auf. Wenn ich jetzt Führungskräfte habe, die vielleicht noch nach etwas älteren, vielleicht auch Leistungsprinzipien geprägt wurden, die mögen ungern Störfeuer, ne? und Störfunk, oder sie identifizieren Dinge als Störfunk, der eigentlich gar keiner ist, sondern der in dem Sinne Ausdruck reinstem Produktivitätswillen ist. Du hattest das Thema Leistung, Produktivität und so weiter angesprochen. Natürlich ist diese Weiterentwicklung ja eigentlich ein produktiver Schub für ein Unternehmen. Wenn es keine Herausforderungen geben würde, dann würde auch keiner auf die Idee kommen, hinzugehen und zu sagen, naja, jetzt gehe ich mal hin und, ja, wie soll ich das ausdrücken, verändere dieses Unternehmen. Ja? Also wenn alles toll läuft, dann gibt es meistens auch keine Veränderung. Das ist aber ja nicht Realität, wie wir wissen. Also in welchen Zuständen triffst du Führungskräfte und Unternehmen an, wenn du sie berätst?
Ich würde mal sagen, einfach mal eine Zahl, vielleicht 98% aller Unternehmen sind traditionell gesteuert. Und traditionell heißt, wir steuern nach Budgets, wir steuern nach Plänen, wir steuern übrigens auch nach Arbeitszeit. Wer sich noch erinnern kann, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich habe bei Siemens in der Fertigung als Studie angefangen, da standen die Meister auch nochmal mit der Stoppuhr oder die Refa-Meister mit der Stoppuhr und haben geguckt, wie wir die Maschinen takten müssen, damit die Produktivität eben so passt, wie sie im Plan oder wie sie geplant war. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis der letzten wenigen Jahre, die sich breit macht, dass man Wissensarbeit, und wir haben eben in den Unternehmen zunehmend mehr Wissensarbeit, dass sich die gar nicht so sehr nach der Stoppuhr planen lässt und noch viel weniger eigentlich die Kreativität. Übrigens, nicht, wenn man über Abbau von Fertigungstiefe nachdenkt, die ja in den letzten Jahren, ich glaube, die Automobilhersteller, die liegen mittlerweile bei einer Fertigungstiefe von 40%. Der Rest ist Koordinationsaufwand, das wird alles von Wissensarbeitern geleistet, die zu einem geringen Anteil wirklich auch geregelten Prozessen folgen, die man tatsächlich vielleicht auch mit der Stoppuhr erfassen kann, aber zum größten Teil eigentlich basierend sind auf Kommunikation. Da müssen wir miteinander reden, da müssen wir eine E-Mail schreiben, da müssen wir im Ökosystem irgendwie kommunizieren. Und das ist natürlich unheimlich schwer eigentlich zu kontrollieren. Und im Augenblick sind wir in so einer Zeitenwende, wo diese alten Mechanismen, wir steuern also nach Zeit, nach messbaren Prozessen, auseinanderfällt mit, wir steuern nach Leistung. Das ist eigentlich noch nie zusammengegangen. Wir können im Wissensbereich eigentlich Leistung überhaupt nicht mehr mit Zeit assoziieren. Und ich würde sagen, der allergrößte Teil von Führungskräften hat ein Riesenproblem mit dieser Form von vermeintlichem Kontrollverlust, weil wir glauben, und jetzt sind wir auch nochmal bei dem Thema Krise, es haben ja viele Unternehmen jetzt erlebt, wie das ist, wenn die Mitarbeiter plötzlich nicht mehr im Büro sichtbar sind. Und die große Frage ist, wie kontrollieren wir eigentlich Leistung, wenn wir Zeit nicht mehr kontrollieren? Und das ist, glaube ich, eine der größten kulturellen Herausforderungen, wenn wir ganz nah ranzoomen, Bastian, ist die Frage, wie kriegen wir es eigentlich in die Köpfe von Führungskräften, das Thema Zeit vom Thema Leistung fürs Unternehmen zu entkoppeln, ja? Weil das ging noch nie zusammen. Wir haben uns aber da so ein bisschen wie die Pippi Langstrumpf die Welt schön gemacht und gesagt, wir schreiben da jetzt mal 40 Stunden in den Arbeitsvertrag rein, dann wird schon alles gut gehen. Aber faktisch lässt sich Wissensarbeit so nicht messen. Und was ich erlebe, sind Führungskräfte, die sagen, wie kriegen wir es kontrolliert, dass da auch wirklich was getan wird in einer Welt, wo Work und Life sich blenden. Also wir reden ja nicht mehr über Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending. Können wir gar nicht mehr wirklich sagen, arbeitet das ja jetzt an dem Tag 2 Stunden, 20 Minuten oder 200 Stunden, keine Ahnung. Und das Zweite, und das ist eine ganz große Anforderung an die allermeisten Führungssysteme, wie können wir eigentlich über Ziele steuern und uns wirklich frei machen von diesem Zeitaspekt, weil dieser Zeitaspekt ist wirklich eine Chimäre, es hat nie existiert.
Stimmt. Ja? So als Ergänzung, also wir sind nämlich jetzt mitten in einem wunderbaren Thema und ich glaube, das sollte auch so unser Leitgedanke für heute sein. Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, also Covid-19 und Corona hat uns in das New Normal jetzt gebracht. Ja? Und in diesem New Normal zu leben, das hat, glaube ich, für Führungskräfte in unserem jetzigen Thema eine bestimmte Chance in sich. Die ist riesengroß, aber vom Verhalten und vom Gefühlten war es am Anfang zumindest ein gigantisches Risiko. Also tradierte Verhaltensweisen mussten aufgebrochen werden. Es gab gar keine Option mehr dazu. Und ich glaube, da war ganz viel auch das Thema Vertrauen im Spiel. Arbeiten die denn jetzt wirklich im Homeoffice? Wobei man ja gerechterweise auch sagen muss, also eine Führungskraft, die sich nicht sicher sein kann, dass die Mitarbeiter auch unabhängig dessen, dass sie hinter ihnen steht, ja, wirklich arbeiten, die hat auch in dem Büro eigentlich nichts verloren. Weil, also das ist auch der verkehrte Controlling-Begriff in Deutschland. Controlling heißt Steuerung, es heißt nicht Kontrolle. Ja? Natürlich kann das Kontrollieren, und zwar das wertschätzende Kontrollieren von Aufgaben, aus meiner Sicht, sehr wichtig sein, weil es ein Teil der Wertschätzung ist, weil es zur Entwicklung des Mitarbeiters beitragen kann, wenn ich ihm auch wirklich konstruktive Kritik gebe. Aber das ist was ganz anderes. Und dann sind wir viel mehr in der Rolle, eine Führungskraft ist heute mehr denn je, in meinen Augen und in diesem New Normal vor allen Dingen, ist sie Coach. Sie ist aber vor allen Dingen eins, und das sage ich immer, eigentlich müssen wir als Führungskräfte Hindernisbeseitiger sein. Das ist unsere Aufgabe, zu überprüfen, welche Hindernisse stehen eigentlich dem Mitarbeiter im Weg, seine volle Produktivität, Aufmerksamkeit, auch Identifikation und Motivation seinen Aufgaben, für die er sich auch begeistern kann, wirklich zu widmen. Und wenn ich in dieses Arbeitsumfeld schaffe, großer Begriff Arbeitsumfeld, das weiß ich, aber wenn ich in dieses Arbeitsumfeld schaffe, muss ich davon ausgehen, dass ich als Unternehmen auch erfolgreich sein werde. Vielleicht ein zweiter Punkt noch, und das ist, weil ich versuche, so Kernaussagen für das New Normal auch rauszufinden, auch gerne mit dir zusammen rauszufinden. Vielleicht schaffen wir es. 3 bis 5 Tipps, Führungskräfte im New Normal. Ja, was macht ihr denn jetzt, heute zu geben? Und da wäre mein erster Tipp, hört auf, du hast gerade von Zielen gesprochen, ich würde sagen, hört auf, über Ziele nachzudenken, denkt über Ergebnisse und kommuniziert diese Ergebnisse. Und macht das bitte nicht mit den üblichen betriebswirtschaftlichen KPIs, sondern erklärt überhaupt erstmal, wie Ergebnisdefinition funktioniert. Und ich erinnere mich, in unserem Vorgespräch hatten wir mal kurz darüber geredet, wie sind die Management Skills von Führungskräften? Und ganz oft stellen wir fest, dass da auch wirklich ja, Basics fehlen. Also sei es Priorisierung von Aufgaben, Teile aus dem Projektmanagement etc. Und zwar nicht in der reinen Kenntnis, aber in der Anwendbarkeit und im Transfer auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um denen auch Wissen anzueignen, wie sie ihre eigene Arbeit eigentlich gut geregelt und gesteuert bekommen. Und deswegen, also Thema New Normal, wir haben noch einen wichtigen Punkt dazu, dann kommen wir so ins Thema Gesundheit rein. Es gibt eine groß angelegte Studie, veröffentlicht auf Statista, kommt aus dem April, ist nochmal im Juni nachbefragt worden. Da ging es darum, wie ist eigentlich der Bedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mittlerweile in der Organisation. Früher, ne, kennen wir die üblichen Bedarfe. Also klar, an erster Stelle auch schon damals das Thema Wertschätzung, Partizipation mitgestalten zu dürfen. Und das ist auch noch immer wichtig. Aber von Platz 4, Gesundheit und soziale Sicherheit, jetzt auf Platz 1. Und die gegenläufige Entwicklung in dem neuen Normal ist, dass das Thema gesunde Arbeit, also gesunde Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, vollkommen vom Radar gerade verschwindet, weil es als eine Art Benefit gesehen wird und den Kostenrestriktionen zum Opfer fällt. Ja. Das ist nicht in 100% der Fälle so. Wir haben gute 30-40% der Unternehmen, die in unserem Kundensektor sind, die das jetzt sogar verstärken, aber weil... Und da komme ich ganz zurück auf den Anfang, weil der Business Demand da ist, weil Mitarbeiter es von sich aus fordern. Und auch das ist eine Form von Graswurzelinitiative, wenn man so möchte, nämlich dass gesunde Arbeit gestaltet wird und dass Mitarbeiter darauf stolz sein können. Wie erlebst du das im Kontext New Normal? Wie muss sich Führungsarbeit jetzt verändern, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass dieses New Normal ganz, ganz viele Fragen aufreißt gerade. Und ich glaube, wir dürfen uns über eines keine Illusionen machen. Auch da wieder der allergrößte Teil unserer Organisationen, gegründet vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, steuert nach wie vor nach den Restrukturierungsmaximen der 90er. Ja, da geht es um Umsatz steigern, Kosten senken und die Assets so weit wie möglich kontrollieren, deswegen Abbau von Fertigungstiefe in der Automobilproduktion zum Beispiel. Und das haben auch bestimmte Beratungshäuser, große Beratungshäuser wirklich zur Meisterschaft gebracht, nach diesen Kriterien zu steuern. Und in diesem Raster, Umsatz steigern, Kosten senken, da gibt es eben Aktivitäten, die offenbar sich diesen Maximen unterordnen und andere, die sind so nice to have, das hat so irgendwas mit Wellness und Selbstfindung zu tun, darauf kann man mal phasenweise verzichten. Und ich nehme Unternehmen auch wahr, dass sie gerade diese, ich sage jetzt ganz bewusst und provokant, Wellness-Faktoren im Augenblick gerade aus den Organisationen verbannen. Ich würde nicht alle, ja, weil ich glaube, dass viele auch begreifen, dass auf Mittelfrist das eher kontraproduktiv ist, wenn man über Nachhaltigkeit der Organisation spricht. Aber ehrlich gesagt, wenn du irgendwie ein Zahlungsproblem hast, dann ist dir die Jacke halt näher als die Hose. Ich meine, ich habe selber mal BWL studiert, du ja auch. So ein bisschen, insofern, das kennt man aus dem Privatleben auch. Ich würde ganz gerne nochmal aber ein Stück zurückgehen, auch in deinen Ausführungen. Man darf ja nicht vergessen, wie viel Produktivität wir eigentlich zugelegt haben in den letzten 30, 40 Jahren. Ich habe das neulich mal, hatte jemand gesagt, bei dem Gruß, den wir immer unter die Messages schreiben, LG. Wie viel Zeit spart man eigentlich ein, wenn man LG schreibt anstelle von Liebe Grüße? Und was machst du eigentlich mit der Zeit, die du eingespart hast? Da muss ich sehr lachen, weil das ist eigentlich ein richtig gutes Bild für, wie sich eigentlich Arbeit schleichend in den letzten 30 Jahren verhundertfach effizienter geworden ist, eben durch digitale Medien. Und mein Arbeitsvertrag bei Siemens habe ich 1996 unterschrieben. Da lag noch ganz, ganz viel Papier auf dem Schreibtisch und die Uhren gingen echt langsam. Und also ohne, dass wir da groß drüber gesprochen haben, im Unternehmen wurden wir immer produktiver und immer effizienter. Und es stehen immer 40 Arbeitsstunden in meinem Vertrag, ja. Und wir werden noch effizienter und wir werden noch produktiver und wir bauen alle Backoffice-Funktionen ab und wir kriegen alle ein Handy. Das ist irgendwie erstmal Luxus, aber es ist natürlich der größte Sklaventreiber unseres Lebens. Und dann kriegen wir alle einen Laptop. Das ist ein Riesenluxus und das war also ein Privileg, einen Laptop zu haben. Aber irgendwann begreifst du, dieses Laptop sorgt dafür, dass du noch produktiver bist. Dann gießen wir alles in digitale Prozesse. Und ich habe gar nichts gegen diese Effizienzsteigerung. Aber jetzt kommst du eigentlich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ins Spiel. Das Einzige, was sich nicht effizienter eigentlich machen lässt, ist hier unsere Festplatte im Kopf. Ja. Und die ganz grundsätzliche Frage stellt sich halt irgendwann, sind denn 40 Stunden in diesem Speed, der ja ein Teil der Digitalisierung ist. Das eine Thema ist die Geschwindigkeit, das andere Thema ist das Thema Datenvolumen. Das zusammen verquickt, sorgt für Komplexität. Und die Frage ist, kann ich eigentlich mit diesen Rahmenbedingungen noch 40 Stunden leisten, ja? Und dann entkoppeln wir eigentlich wieder das Thema zeitliche Kontrolle. Huch, der ist ja gar nicht bei mir im Büro, da weiß ich gar nicht, ob der arbeitet. Da müssen wir eigentlich logisch entkoppeln von dem grundsätzlichen Thema, was können wir denn als Organisation am Markt im Wettbewerb auch schaffen? Und das ist, weil du sagtest, womit kämpfen vielleicht Organisationen in Bezug auf Führungskräfteentwicklung, dann ist es genau das, nämlich einen Ersatz zu finden für diese Form von Kontrolle. Und der Ersatz, ich habe gesagt Ziele, du hast gesagt Ergebnis, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Wir meinen nämlich, glaube ich, den Dialog und die gemeinsame, kontinuierliche, dialogische Blickrichtung auf das, was wir gemeinsam als Organisation Richtung Markt, Richtung Kunde, Richtung Wettbewerb erreichen wollen.
Sehr guter Hinweis. Ich finde die Erklärung mit dem Thema Arbeitsspeicher oder Datenvolumen und Verarbeitung parallel super. Und man muss ja nicht immer das Allerneueste nehmen. Ich finde, manchmal darf man auch so alte Führungslehren noch aufnehmen. Fried und Malik, ja, leisten, leben, führen. Wenn man das Buch, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber zusammenfassen wollen würde, steht da eins drin, worum geht's wirklich? Und sich diese Frage immer wieder zu stellen. Und das ist genau das, glaube ich, was du gerade geschrieben hast. Also geht's eigentlich darum, dass derjenige 40 Stunden arbeitet? Oder geht's darum, dass er optimale Ergebnisse erzielt hat? Und wenn er dafür 4 Stunden gebraucht hat, ja, dann ist das halt so. Das ist in Ordnung. Weil entscheidend war das eigentlich für die Steuerung des Unternehmens letzten Endes. Also sehr, 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 sehr spannend. Mich würde interessieren, oder ich möchte noch mal kurz einen Vergleich zu dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bringen. Wir persönlich glaube nicht, dass betriebliches Gesundheitsmanagement tatsächlich eine eigene Managementdisziplin ist. Die wird teilweise dahin hoch erkoren. Das halte ich für falsch. Ich glaube, Gesundheitsmanagement ist nichts anderes als ein Instrument, um die klassischen Managementdisziplinen, die klassischen Unternehmensbereiche zu unterstützen in ihrer Arbeit. Und zwar indem die Strategie, die dort vorliegt, operationalisiert wird und damit dem Unternehmen hilft, aber gleichwohl natürlich auch dem Konsumenten dieser Gesundheitsleistung, dieser Gestaltung von Gesundheit, nämlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wirklich hilft und sie unterstützt. Deswegen kann dahinter auch inhaltlich unglaublich viel stecken und deswegen haben wir so einen schönen Verschnitt miteinander. Wenn du Führungskräfteentwicklung machst, dann sind wir dieses kleine Lego-Steinchen mit dem BGM dabei, das das Thema gesunde Führung sozusagen noch komplettiert und sagt, unter dem Aspekt Gesundheit. Was ich eben glaube, ja, im Moment haben ein paar Unternehmen dieses Thema nicht mehr auf der Agenda. Das ist wie immer, wenn man in der Brücke, in einem Pfeiler mal ein bisschen an Material gespart hat, dann ist das 2 oder 3 Jahre später ein ganz böser Schlag im Nacken. Davon würde ich persönlich ausgehen, um ehrlich zu sein. Also wir merken nämlich auch jetzt, ein Fachkräftemangel, der ist mitnichten weg. Der ist sozusagen gerade sowas wie stumm geschaltet eigentlich. Also wenn wir von dieser Stummschaltung sprechen, dann muss einem einfach klar sein, irgendwann ist die wieder aufgehoben. Und dann kommen auch die, wollen wir sagen, Erinnerungen an, wie war es eigentlich in den Jahren davor, wieder hoch. Und das heißt nicht, dass man dann nach diesen Regeln lebt, sondern man erkennt sozusagen wie dieser berühmte Begriff des Brennglases, ja, was hat sich eigentlich in der Zeit verändert, wie hat sich das Unternehmen in der Zeit um mich gekümmert, wie hat sich die Führungskraft als Vertreter des Unternehmens um mich gekümmert. Und das kann dann darüber entscheiden, ob ich in dem Unternehmen bleibe oder ob ich eine der zahlreichen anderen Stellenangebote nehme. Wie erlebst du das? Haben Führungskräfte da Angst vor oder sind die da auch aus der Vergangenheit ganz anders geprägt?
Tatsächlich glaube ich, ich mache mal so einen kleinen Schnitt, zeitlichen Schnitt in der Zeit vor Corona, dass allen Führungskräften bis zu dem Zeitpunkt klar war, dass sie das Thema Nachwuchs ganz, ganz oben auf der Agenda haben. Und das konnte man ja so herrlich schön an die HR-Abteilung delegieren und sagen, also eigentlich sind die ja dafür verantwortlich, dass wir hier Leute an Bord kriegen, HR macht mal. Und HR kann halt nur das tun, was das Unternehmen kulturell auch ausstrahlt. Also da sind irgendwo auch die Grenzen. Die können, also das heißt ja sonst immer Unternehmen oversellen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Dann sagt man, wir sind alle so cool und so toll. Und wenn die Leute dann an Bord kommen, merken sie schon, dass es dort eben nicht die entsprechenden Sozialleistungen oder dieses Gefühl, dass sich ausreichend um mich gekümmert wird als Mitarbeiter, dass das eben nicht vermittelt wird. Jetzt bin ich bei dir. Das Thema Fachkräftemangel ist im Augenblick sicher nicht so brennend und einige hoffen, glaube ich, dass wir so ein bisschen zurückkommen in die Zeit, wo wir sozusagen vom Käufer zum Verkäufermarkt wieder zurückkehren. Ich glaube, das wird sich in einigen Berufsbereichen nochmal massiv regulieren. Also ich glaube nicht, dass wir eine wahnsinnig andere Situation bei den Data Scientists, bei den Softwareentwicklern etc. kriegen. Ich würde aber trotzdem, bevor wir uns in so eine Massendepression jetzt schrauben, ganz gerne nochmal ganz guten Ausblick geben. Ich kann mich erinnern, Führungskräftetraining, sage ich mal, vor 15 Jahren, habe ich zum Teil selber gestaltet, zum Teil auch selber teilgenommen. Da war immer ein ganz, ganz großes Thema, das Thema Arbeitsrecht. Ja. Und das Thema Arbeitsrecht wurde immer so ein Stück weit fokussiert unter dem Gesichtspunkt, was können wir denn dem Mitarbeiter maximal abverlangen? Und das finde ich jetzt einen ganz, ganz spannenden Move, dass ich zunehmend Fragestellungen aus Unternehmen kriege, die sagen, wir bauen ein Führungskräfteprogramm und wir würden da ganz gerne so einen Tag betriebliches Gesundheitsmanagement einbauen, nämlich was kann die Führungskraft dafür tun, dass die Teams gesund bleiben. Das ist jetzt noch nicht so, dass ich da jeden Tag 10 Anrufe dazu kriege, aber ich bin total verzückt natürlich. Und wenn ich Führungskräfteentwicklung machen darf, was ich ja bei verschiedenen Unternehmen darf ich da ja unterstützen, dann bringe ich das Thema auch immer mit ein. Es wird auch immer dankbar aufgenommen, dass das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Führungsrolle ist. Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem Coach, dann sind wir wieder bei dem Dialog, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich nicht der Einpeitscher sein darf, der irgendwie die Leute zu Höchstleistungen peitscht mit Kontrollmechanismen, sondern dass ich das irgendwie dialogisch hinkriegen muss. Dann kommen wir wieder zum Herrn Malik, den du vorher auch zitiert hast, der halt aber sagt, man kann das irgendwie lernen. Und das ist so ein bisschen die Grundfrage. Kann man das lernen? Ja, nein und oder? Andere Theorie. Gibt es vielleicht Systeme, die das gar nicht zulassen? Also muss ich da vielleicht vom ganzen, ich nenne es immer gern, vom Bauplan der Organisation was ändern?
Ja.
Also auf so einem, bei Metaplan gibt es immer das Mischpult des Managements, da geht es darum, welche Leute setze ich wie ein, welche Prozesse setze ich wie ein, wie baue ich eigentlich sozusagen die Architektur der Organisation. Ist das eigentlich möglich, diese dialogische Form, Menschen zur Höchstleistung zu bringen, in zum Beispiel im hierarchischen System zu realisieren.
Ja. Und da komme ich zu dem Punkt, und also ich glaube, du hast vollkommen recht. Man streitet sich übrigens in der Gesundheitswissenschaft, da geht es um Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Also einfach gesagt, Verhältnisprävention, lebe ich neben einer Raffinerie, wird meine Luftqualität eher unterdurchschnittlich sein. Mein Verhalten wäre, dort wegzuziehen. Das ist die Option, die ich habe. Aber du hast natürlich vollkommen recht, sind die Verhältnisse im Unternehmen so geschaffen, dass gesunde Arbeit gar nicht möglich ist, dann ist die Führungskraft auf relativ verlorenem Posten. Es sei denn, und da kommen wir an dein Thema Graswurzelinitiativen zum einen, oder aber auch an das Thema heran, wo man sagen muss, eigentlich muss eine Führungskraft im New Normal ein Möglichmacher sein. Sie muss ermöglichen. Darum geht es. Es geht nicht mehr darum, insgesamt zu sagen, mach mal so und so, sondern komm, wir gucken mal, was alles weg muss oder dazu muss, damit es möglich wird. Und dieses Denken erlauben ist, glaube ich, wichtig, auch nochmal um den Bezug zum Thema Arbeitszeit zu ziehen. Ich habe für mich so gelernt, wir sind ja sicherlich nicht vergleichbar mit den Konzernen, die du betreust, aber mit den 75 Festangestellten, die wir hier haben, wir wollen eigentlich den Leuten erklären und beibringen, wir können dir nicht vorschreiben, wann du denkst. Das musst du selber entscheiden. Und dann, wenn es für dich gut ist, kannst du es tun. Klar, es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann auch ein Ergebnis geben, das ist wahr. Wobei das tatsächlich für gewöhnlich extern bedingt ist, dass das so sein muss. Denn die eigentliche Wertschöpfung, die entsteht, gerade beim Thema Wissen und Wissensgenerierung, die überdauert sowieso Jahre und Jahrzehnte in der Folge. Und dann ist es nicht mehr eine Frage, ob ich Wertschöpfung erziele, sondern wann ich sie eigentlich erziele. Und das ist spannend und gibt einen anderen Blick darauf. Dafür muss man allerdings, und ich finde, so ein bisschen muss man Führungskräfte ja auch mal in Schutz nehmen, man muss ihnen dann vielleicht auch das Vertrauen geben, dass sie langfristig wirken dürfen mit ihren eigenen Strategien, die sie haben. Und wenn ich mir die Führungskräfte-Wechselarien teilweise angucke, die in großen Unternehmen laufen, weil es nur über Zielsteuerung läuft, weil es nur über betriebswirtschaftliche KPIs läuft, dann hat vielleicht jemand gar nicht die Möglichkeit, wirklich Wirkung nachhaltig zu erzielen, weil sein Engagement bereits nach 2 Jahren wieder beendet war. Und das ist wie mit Unternehmenskultur. Die kriege ich nicht vom einen auf den anderen Tag umgestellt. Deswegen, auch mit Blick auf die Zeit, wenn du heute Führungskräften 2 oder 3 Tipps geben dürftest, was sollte ihre Ägide in den nächsten 6 Monaten sein, wenn sie ihre Führung kontinuierlich verbessern wollen, wenn sie es schaffen wollen, für ihre Kolleginnen und Kollegen im New Normal da zu sein? Was glaubst du, was wären so Stichworte für dich, die wichtig sind, die mitzunehmen wären?
Die allerwichtigste Kompetenz, die es aufzubauen gilt bei Führungskräften, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das bedeutet, und das ist genau, da muss man, also über Malik kann man viel streiten, aber diese eine Frage, denke ich, ist unbestritten, nämlich immer wieder seine eigenen Motive zu hinterfragen, seine eigenen Ängste zu hinterfragen. Und zwar nicht nur einmal, sondern 5-mal zu fragen. Warum bereitet mir das Kopfzerbrechen? Warum habe ich das Zutrauen nicht in den Mitarbeiter? Was müsste passieren, damit ich das Zutrauen habe? Wie kriege ich einen Ersatzkontrollmechanismus hin, der den Freiraum schafft, der jetzt notwendig ist? Also ich habe eigentlich nur diesen einen Tipp, Selbstreflexion, und das bezieht sich da nicht nur in Richtung Team, also in Richtung Organisation, sondern auch in Richtung Peers, nämlich die Frage, was läuft denn hier eigentlich mikropolitisch ab? Was motiviert mich eigentlich, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun? In jeder Organisation gibt es ein eigenes System, wofür es Kuchen gibt. Ich nenne das immer so, wofür gibt es denn hier eigentlich Kuchen? Und das ist nicht, und das ist vordergründig oft gar nicht erkennbar, ist aber relativ schnell Handlungstreiber für einen großen Teil der Aktivitäten, die ich in der Führungsrolle tue oder lasse. Wieder jeder Ratio, wieder jeder Persönlichkeit. Deswegen können sich Menschen, das ist ja auch so ein überraschendes Erleben, Menschen können draußen im Fußballverein ganz andere Menschen sein, als sie dann im Unternehmen sind, weil die mikropolitischen Mechanismen in dem Moment, wo du durch die Tür gehst, dafür sorgen, dass du im Prinzip eine andere Identität annimmst sozusagen. Und sich da immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, warum tue ich das jetzt, warum bin ich für das, warum bin ich gegen das andere, warum habe ich das Misstrauen, also auch so immer ein bisschen mit dem Blick, warum stört mich das? Was erlaubt der sich vielleicht, was ich mir nicht erlaube? Was sind jetzt die Treiber, etwas zu sagen, zu tun, zu denken oder nicht zu tun? Das, glaube ich, ist die allerwichtigste Fähigkeit. Ich weiß, wie wahnsinnig schwer die ist, weil es einfach also der Alltag, und du bist ja selber auch CEO in deiner Organisation, Bastian, du weißt, dein Alltag lässt hier eigentlich keinen Augenblick zum Durchatmen, geschweige denn zum Selbstreflektieren. Und deswegen muss das eigentlich in den Kalender rein. Also diese viertelhalbe Stunde irgendwann am Tag, wo alle Medien ausgeschaltet sind, wo ich mich mit mir selbst reflektiere, vielleicht sogar in einem Journal, und das kann auch sogar ein CEO, ja, dass er sich wirklich reflektiert in seinen Handlungen, in seinen Denkweisen, immer wieder, natürlich, der Fokus heißt immer, nutzt das jetzt der Organisation oder schadet das der Organisation? Oder wie glaube ich, dass ich hier der Organisation nütze oder schade? Das wäre eigentlich der wichtigste Tipp. Alles andere ordnet sich dem meiner Meinung nach unter.
Finde ich einen also sehr wichtigen und sehr guten Tipp. Auch schön, so ein paar kleine Praxisideen noch dazu. Also ja, kalendarisieren, man kann ein eigenes Journal führen. Ich muss auch zugestehen, ja, ich versuche, mich selbst zu reflektieren. Ich muss zugeben, dass ich das nicht täglich schaffe und es wäre wahrscheinlich besser, das zu tun. Da bin ich total bei dir. Ich will nur noch einen zweiten Tipp mit auf den Weg gehen. Gerade beim Thema Gesundheit haben wir nämlich auch ganz oft die Dialektik folgenden Problems. Ihr macht das ja nur, damit wir mehr arbeiten können. Das ist auch so ein Klassiker, der da kommt. Ich persönlich appelliere an hundertprozentige, vielleicht sogar brutale Transparenz. Also Menschen mitnehmen und ihnen wirklich sagen, warum passiert das hier eigentlich gerade? Ja, das ist sozusagen, wenn du die Introspektive gerade gefordert hast, analysiere dein eigenes Verhalten, warum ist das eigentlich so, bin ich dafür, auch offen darüber zu sprechen, vielleicht auch wirklich zu sagen, ich habe ein Ego, Leute, und dieses Ego schlägt da auch gerade zu. Ich versuche, das unter Kontrolle zu behalten, aber ey, get me, I'm a human. Ja, also das ist wirklich wichtig. Und gerade in diesem Gesundheitsbereich ist das für mich der Türöffner per se gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich zu sagen, am Ende sind wir alle Menschen, wir haben alle ein Gesundheitsthema, wir haben alle ein Bedürfnis nach Gesundheit. Und damit, also dadurch, dass Menschen nichts anderes machen als Organisationen bilden, sie sind nun mal einfach das alles, ja, steht das Thema Gesundheit gar nicht zur Disposition. Das ist ein Hygienefaktor, das ist wie Zähneputzen. Ja? Wenn man das weglässt, wissen wir alle, was passiert. Und in genau diesem Thema, finde ich, kann man auch unter die leider viel zu kurze Zeit, die wir miteinander hatten, aber einen schönen Strich ziehen und sagen, also, in erster Instanz reflektiere, wenn du jetzt gerade Führungskraft im New Normal bist oder auch wahrscheinlich, wenn du Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Unternehmen bist, forciere die Selbstreflexion, prüfe dich, ja, finde heraus, was davon tue ich eigentlich gerade fürs Unternehmen, was tue ich für mich, was ist schädlich, was ist nicht schädlich und auch wieder für mich oder für das Unternehmen. Und zum anderen, sprich drüber, sei transparent und schenk den anderen das Vertrauen durch Transparenz. Und ich glaube, dann kommt man schon ein ganzes Stückchen weiter. Es würde mich unglaublich freuen, Sabine, wenn wir irgendeine Form von Fortführung in diesen Möglichkeiten finden. Ich finde es bewundernswert, wie weit du das denkst, dieses Thema, wie viel Erfahrung da reinkommt. Bin sehr dankbar für die Zeit, die wir hatten. Ja, und kann also es wirklich nur wärmstens empfehlen, sich mit den ganzen Themen viel intensiver auseinanderzusetzen und auch nicht in die übliche Knüppel aus dem Sack gegenüber der Führungskraft, aber eben auch mit der richtigen Haltung und Forderung gegenüber Führungskräften. Das ist ihr Job und da gibt es natürlich auch einfach bestimmte Anforderungen, die müssen sie da mitnehmen in diesen Job. Ja? Und das ist spannend. Also, tausend Dank für deine Zeit. Wie kann man dich erreichen, Sabine, wenn man mehr über euch wissen möchte und über das, was ihr tut mit Kluge und Konsorten?
Es gibt natürlich die kluge-konsorten.de Webseite. Auf LinkedIn teile ich sehr, sehr viele meiner Gedanken und meiner Erlebnisse aus der Praxis. Und ja, und ansonsten natürlich sind wir nicht traurig, wenn der ein oder andere nochmal in das Buch reinschaut, weil da gibt es nämlich auch Tipps für Führungskräfte, wie gehe ich eigentlich mit Kontrollverlust um? Nämlich eine Graswurzelinitiative ist auch ein Kontrollverlust. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich eine Welt eigentlich gar nicht mehr kontrollieren kann? Wie kann ich trotzdem Teil dieser Welt sein und das Gefühl haben, mitzugestalten. Also auch hierfür nochmal ein paar Tipps für Führungskräfte. Und vielen Dank übrigens, dass ich dabei sein durfte, Bastian. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns mal in Präsenz sehen. Du bist jederzeit in Köln willkommen und in Berlin bin ich auch immer wieder. Vielleicht kriegen wir das hin. Tausend Dank, Sabine.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.